Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm bei Tesla in Grünheide bekommen erkrankte Beschäftigte schon mal Besuch vom Chef. Es geht dabei weniger um Genesungswünsche als um Verdachtsmomente. Was bei Tesla krank machen könnte und wie das rechtlich aussieht, wenn der Vorgesetzte klingelt, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung geht's in den Frankfurter Börsensaal und von dort gleich wieder weg zu den Landesstatistikämtern und zu Destatis, der Bundesbehörde. Von dort kommen nämlich die ganz frischen Inflationsdaten für diesen Monat. Im Börsensaal sammelt Samir Ibrahim ein, was an Daten bereits da ist. Und es ist, Samir, leider so, dass die im Moment nicht ganz komplett sind.
Nein, aber ein Teil der Bundesländer hat schon vorgelegt. Das kann man ja schon mal verteilen hier. Also hier in Hessen bei uns 1,2% die Inflationsrate aktuell. In Baden-Württemberg und Brandenburg ist sie bei 1,4 gewesen. Jetzt in Nordrhein-Westfalen 1,5. Insofern lässt sich schon ein Trend absehen. In den ostdeutschen Bundesländern traditionell ein bisschen höher.
Und trotz der nicht ganz kompletten Daten, auf welche Inflationszahl bundesweit für den September läuft das hinaus?
Der Konsens ist, diese große Umfrage, die mal vorgemacht wurde, liegt bei 1,7%. Zum Vergleich, im August hatten wir hier noch 1,9.
Hat sich die Inflation damit nun verabschiedet oder ist das nur so ein Zwischentief und nach ein paar Wochen geht es wieder nach oben mit der Teuerung? Für die Antworten darauf ist nun Ulrich Carter, auch gemeinsam mit Ihnen im Börsenstudio.
Ja, der Chefvolkswirt der DK Bank war so frei, hier einer Einladung von mir zu folgen. Und dem möchte ich auch erstmal fragen, welche Erwartungen haben Sie denn? Konsens 1,7%, Ihre auch?
Naja, wir haben eine Schätzung von 1,6%, leicht drunter, aber man sollte diese Zehntelinterpretation nicht allzu weit treiben, genauso wie es auch schwierig ist aus den Vorabmeldungen aus den Bundesländern, die ein paar Stunden vor der bundesweiten Zahl kommen, dann abzuleiten, welche Zahl denn in zwei Stunden gemeldet wird. Das ist auch schwierig, aber Tendenzen bekommt man schon hin und sowohl auf Bundesländerebene als auch das gleiche Spiel findet ja auch in Europa statt, auch einzelne Meldungen aus einzelnen Ländern und dann die europäische Zahl, die kommt dann nächste Woche. In beiden Fällen aber deutet es sich an, dass im September der Inflationsdruck dann noch ein bisschen weniger ausgefallen ist, als man es ohnehin schon erwartet hat.
Und die Kollegin hat es eben angesprochen, bleibt es bei dieser Entspannung, die wir momentan an der Inflationsfront sehen oder kommt die dann doch wieder, diese hohe Inflation zurück?
Wir haben einen Tiefpunkt dann erreicht in dem September. Danach gehen die Zahlen wieder nach oben. Das kann man jetzt schon in etwa absehen, insbesondere im Bereich der Energiepreise, die sehr stark schwanken und jetzt erst rückläufig waren, aber wahrscheinlich wieder ein bisschen anziehen. Und dann spielt natürlich auch die Preisentwicklung im Vorjahr eine Rolle. Also es wird wieder leicht nach oben gehen in den kommenden Monaten Richtung 2%. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Inflation insbesondere für die Verbraucher kein Thema mehr ist. Die Preise sind zwar weiterhin hoch, das sagt jeder, der im Supermarkt und in anderen Einkaufsstellen steht, aber es ist ja auch nicht zu erwarten, dass die Preise wieder zurückgehen auf das Niveau von vor der Inflation. Der Kaufkraftausgleich für die privaten Haushalte findet ja über die Einkommen statt, über die hohen Tarifabschlüsse, die jetzt stattfinden. Aber viele Menschen müssen sich dann erst daran gewöhnen, dass die Inflation eben tatsächlich sich nicht mehr so schnell, die Preise nicht mehr so schnell nach oben bewegen. Das heißt also, dass das Thema nicht mehr problematisch ist und das braucht seine Zeit.
Und spannend für den Aktienmarkt oder die Finanzmärkte ist ja auch immer, was macht die Europäische Zentralbank draus? Sie haben es gerade angesprochen, denen ist natürlich daran gelegen zu wissen, wie es in Europa ausschaut. Jetzt hat Italien 0,8% gemeldet und zum Vergleich, man freut sich in Bayern gerade darüber, dass sie unter 2% gerutscht ist. Was machen die Italiener anders oder besser als wir hier?
Die Italiener haben eine ähnlich schwache Wirtschaftsentwicklung hier und dann braucht man nur ein etwas unterschiedliches Verbrauchsmuster im Warenkorb und dann hat man mehr oder weniger fast aus den gleichen Preisentwicklungen auch unterschiedliche Inflationsraten. Das sind aber nicht die Unterschiede, wie gesagt, in einigen Zehnteln oder sei es auch ein halbes Prozentpunkt, sondern es geht ja um die Richtung, den Trend der Inflation und der ist eben ganz deutlich runtergekommen. Ja, und die EZB hat natürlich berechtigterweise bisher immer gesagt, wir wollen sehen, ob das auch ein nachhaltiger Trend ist, ob die Inflation nicht in der zweiten zweiten Welle zurückkehrt, was man in der Vergangenheit häufig schon mal gehabt hat. Das danach sieht es zurzeit nicht aus. Und insofern kommt die EZB auch im Finanzmarkt gegenwärtig unter Druck, die Zinsen doch schneller anzupassen. Aber ich denke, die Währungshüter müssen sich dann nicht in Panik versetzen lassen. Beispielsweise so wie in den USA, wo ja gleich ein großer Zinsschritt erfolgt ist vor einiger Zeit. Das muss die EZB nicht so nachmachen. Die Umstände sind hier andere. Zum Beispiel ist das Leitzinsniveau ja im Vergleich zu den USA etwa deutlich geringer. Ja, es wird runtergehen mit den Zinsen, auch noch weiter im nächsten Jahr. Aber nein, das muss man jetzt nicht überstürzen.
Denn die EZB warnt, genau wie alle Ökonomen immer, vor der Kerninflation. Inflation ist ja nicht gleich Inflation, das wird ja auch immer. Die Energiepreise werden ja dann rausgerechnet, dann haben wir die Kerninflation. Und die war zuletzt sehr, sehr hartnäckig, sehr hoch. Sehen Sie da eine Verbesserung?
Eine leichte Verbesserung, aber eben eine langsamere Verbesserung, weil die Energiepreise schon die Dämpfung der Inflation maßgeblich vorangetrieben haben in den letzten Monaten. Dieser Effekt wird in den kommenden Monaten aufhören und dann bleiben eben die Preise übrig, die immer noch zu schnell nach oben laufen. Das sind Dienstleistungspreise, das sind die Preise, die man im Restaurant und für alle Dienstleistungen, die ein wesentlich größeres Gewicht im Warenkorb haben, als die Güter, die da eben übrig bleiben. Und hier muss man sehen, wo der Trend hingeht. Auch da entspannt es sich allerdings, nur nicht ganz so schnell wie bei den Energiepreisen und dem Gesamtindex. Insofern ein Abwarten der EZB ist durchaus noch gerechtfertigt.
Sagt Ulrich Katter, Chefvolkswirt der DK Bank. Herzlichen Dank.
So viel zu den frischen Inflationsdaten. Wie reagiert der Aktienmarkt darauf?
Ja, heute sehen wir ein Minus von 146 Punkten. Aktuell bei 19.327 steht der aktuell dann da. Das sind nicht zwingend Reaktionen auf die Inflationsdaten, sondern ein Durchatmen nach der Rallye, die wir zu sehen haben.
Und wenn wir den gesamten September Revue passieren lassen, September gilt ja eher als schwacher Börsenmonat, das ist diesmal nicht so.
Ja, dank dieser Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, plus aktuell noch bei 2,3%, hat ja auch ein paar Rücksetzer gegeben zwischendurch.
Einzelwerte, die auffällig waren, VW. Da gab es nach Börsenschluss am Freitag eine erneute Gewinnwarnung. Das kann der Aktie eigentlich nicht gut getan haben.
Nein, tut es auch nicht. Die Aktie fast 3% im Minus. Porsche übrigens gleich mit, das Minus hier 4%. Autowerte aber, muss man dazu sagen, generell heute unter Druck in Japan. Die Kurse regelrecht eingebrochen. Auch bei Stellantis, der Opel Motor, da läuft es nicht gut. Minus 13%. Auch hier Gewinnwarnung.
Blick auf den angeschlagenen Agrarhändler BayWa. Der bekommt eine neue Finanzspritze und wohl auch mehr Zeit zum Sortieren.
Ja, die Banken haben zugesagt, dass sie die Kredite noch nicht fertigstellen wollen. Da gehen jetzt noch ein paar Monate ins Land. Das wird honoriert. 1,5 plus die Aktie heute.
Personalien noch. Für die Spitze der Deutschen Börse AG, also der Veranstalterin des ganzen Frankfurter Geschehens, gibt es einen neuen Namen.
Und das ist Stefan Leitner, neuer Co-Vorstandschef, kein Unbekannter. Seit 2018 ist er bei der Deutschen Börse. Hintergrund ist, Theodor Weimer geht zum Ende des Jahres und regelt auf diese Art und Weise seine Nachfolge.
Und dann schließen wir das ab mit Euro, den Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro gestiegen auf 1,1193 $. Die Umlaufrendite ebenfalls gestiegen auf 2,13%. Der Goldpreis kommt etwas zurück bei aktuell 2.638 US-Dollar je Feinunze.
Sag mir, Ibrahim, war das mit dem Börsenbericht? Vielen Dank. Bei Tesla im brandenburgischen Grünheide bekamen Beschäftigte in diesem Sommer ungewöhnlichen Besuch. Als sie sich krank gemeldet hatten, wurden sie von Vorgesetzten zu Hause aufgesucht. Bekannt wurde das Wochen später auf einer Betriebsversammlung. Und es hieß, das sei nicht ungewöhnlich. Viele Unternehmen machten das so. Ist das so? Darüber möchte ich mit dem Brandenburg-Korrespondenten, mit Christoph Richter, sprechen. Zunächst ganz konkret, was wissen Sie konkret von den Beschäftigten, von der Situation in Grünheide?
Naja, man kommt ja traditionell schwer mit den Tesla-Arbeitnehmern ins Gespräch. Im Arbeitsvertrag, das muss man wissen, mussten sie ja eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und bei einem Verstoß dagegen fürchten sie den Verlust des Arbeitsplatzes. Aber über verschlungene Wege erfährt man dann doch, dass Tesla beispielsweise bei den Krankmeldungen klare Vorgaben macht. So muss man sich dann doch beim sogenannten Teamlead telefonisch melden. Das ist sowas wie ein Abteilungsleiter. Und es reicht also einfach keine Nachricht, keine telefonische Nachricht nicht aus, indem man sagt, dass man krankgeschrieben ist, also wie man es sonst so macht, sondern man muss diesen Teamlead telefonisch erklären, dass man krank ist. Und erreicht man diesen Teamlead dann nicht, diesen Abteilungsleiter, würde diese Zeit dann als Fehlzeit verbucht. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und stößt auch dann, wenn man mit den Menschen spricht, auf Unbehagen. Aber jetzt wurden ja wohl bei Kranken, Sie haben es gesagt, bei kranken Mitarbeitern Hausbesuche gemacht, hat einfach an der Haustür geklingelt, um sich dann über den Krankenstand zu informieren.
Nun soll es sich ja um Besuche bei 30 Beschäftigten gehandelt haben. Das ist nicht so viel bei 12.000 Mitarbeitenden in Grünheide. Wie verbreitet ist denn so ein Vorgehen überhaupt und ist das rechtlich zulässig?
Naja, das ist richtig. Also es hat ja nicht gerade etwas Empathisches, als ob man jetzt bei Tesla die Geschäftsleitung wissen wolle, wie es denn den Mitarbeitern geht. Es hat eher was Einschüchterndes, als ob man zeigen will, wir haben dich im Blick. Hintergrund war wohl der hohe Krankenstand im August und im September, da lag er zwischen 10% und 17%. Und Tesla-Manager haben das dann in einer Betriebsversammlung als inakzeptabel bezeichnet haben, weshalb man sich 30 Mitarbeiter ausgesucht hat, die dann entsprechende Auffälligkeiten hatten. Und dann standen die einfach da vor der Tür.
Und wie steht es überhaupt denn um die Arbeitsbedingungen bei Tesla? Da gibt es ja eine gewisse Vorgeschichte.
Naja, wir wollten ja noch kurz über das rechtliche Vorgehen noch mal kurz sprechen. Das haben wir, glaube ich, habe ich gerade in der vorigen Frage vergessen. Also sogenannte Hausbesuche sind ja grundsätzlich, das muss ich noch kurz erklären, sind grundsätzlich erlaubt, aber die Tür muss er nicht öffnen. Also der Arbeitnehmer, wenn der Chef klingelt, das sagt der Kölner Arbeitsrechtler Christoph Legerlotz.
Es gibt keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, die Türe zu öffnen oder gar mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Wenn er arbeitsunfähig ist, dann hat er vielleicht bestimmte Pflichten, nochmal Mitteilungen zu machen über Vorgänge, die nur er kennt. Aber zu seinem Krankenstand muss er erstmal keine Auskunft geben.
Um das noch ganz abzurunden, also wenn es klare und konkrete Belege des Missbrauchs der Krankmeldung gibt, dann dürften Arbeitgeber die Arbeitnehmer schon aufsuchen, auch ohne vorherige Anmeldung. Ja, und Sie haben ja jetzt noch gefragt zu den Arbeitsbedingungen bei Tesla. Und die sind ja immer schon ein Thema und vor allem am Fließband. Da gibt es ja in Grünheide wenige Positionswechsel, weshalb die körperliche Belastung, so sagen mir es Arbeitnehmer, sehr einseitig ist. Auch die enge Abfolge von verschiedenen Schichten ist da ein Thema und das erhöht höchst belastend, hört man im Hintergrund. Und man würde sich, so heißt es richtig, bei Tesla in Grünheide kaputt arbeiten. Aber letztendlich ist das nicht alles sehr überraschend. Schon 2020 hat ja die US-Transportgewerkschaft Teamster und die amerikanische Arbeitsschutzorganisation WorkSafe über die schlechten Arbeitsbedingungen bei Tesla in seinem Stammwerk in Fremont in der Nähe von San Francisco berichtet. Dort gibt es eine hohe Fluktuation, eine hohe Rate von Arbeitsunfällen wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. Die Loyalität zum Unternehmen sei daher nicht sehr hoch und von daher gesehen, jetzt mal zurückgeguckt auf Grünheide, sind dann doch die hohen Zahl von Krankmeldungen in Grünheide gar nicht so überraschend.
Das heißt, Ihre Annahme ist, wenn man überhaupt auf solch hohe Krankenstände kommt, dann lässt das auch Rückschlüsse zu.
Naja, klar, wenn ich in einem Unternehmen mich wohlfühle, dann bin ich weniger krank. Nur das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das belegt auch der Fehlzeitenreport der AOK aus dem Jahr 2022. Führungskräfte spielen bei der Zufriedenheit im Unternehmen eine Schlüsselrolle. Also gehen Sie fair mit Ihren Mitarbeitern um, dann sind die Mitarbeiter ja auch leistungsbereiter, motivierter, weniger erschöpft und seltener krank. Und deswegen sieht Arbeitsrechtler Christoph Legerlotz auch die Geschäftsführung im Fall Tesla in der Pflicht.
In der Tat ist ein hoher Krankenstand auch meistens Ausweis dafür, dass im Unternehmen die Arbeitsbedingungen nicht so gut sind oder auch das Klima nicht gut ist und die Mitarbeiter daher eher dazu neigen zu sagen, ich fühle mich nicht gut, also bin ich krank. Also die Mitarbeiter sind es sicher nicht alleine, das wird auch verursacht durch den Arbeitgeber.
Soweit so der Arbeitsrechtler Christoph Legerlotz.
Diese ganze Geschichte um den Krankenstand bei Grünheide, das erreicht ja nun auch den obersten Tesla-Boss. Der hat sich ja auch am Wochenende auf X gemeldet.
Ja, aber zuerst mal hätte ich auch gerne mit dem Betriebsleiter André Thierich oder dem Personalchef Erik Demmler gesprochen. Doch die Anfragen versandeten, man muss schon fast sagen, wie üblich im Nichts. Es gibt bis jetzt schlicht absolut keine Reaktion. Ja, und Sie haben es gesagt, es war schon am Donnerstag. Da hat sich Elon Musk dann gemeldet auf dem Kurznachrichtendienst X zu den Vorfällen. Und dann hat er wörtlich da geschrieben, this sounds crazy, looking into it. Also es sieht so aus, als ob Musk demnächst nach Grünheide kommen will, ob er dann aber selbst Hausbesuche bei kranken Mitarbeitern weitermacht, das lässt sich daraus jeweils nicht ableiten.
Christoph Richter war das, der Brandenburg-Korrespondent Tesla in Grünheide, wie man dort auf hohe Krankenstände reagiert. Vielen Dank. Vermögen aufbauen mit Immobilien, ganz einfach und für jeden möglich, auch ohne großes Eigenkapital. Das verspricht Tomislav Primorac alias Immo-Tommy im Netz. Der Influencer ist beliebt, hat auf Instagram 850.000 Abonnenten, auf TikTok sogar mehr als 1 Million. Er vermittelt Immobilien als Kapitalanlage, das Ganze komplett, Finanzierung, Hausverwaltung, Mietausfallversicherung, alles. Wie Spiegel und der NDR recherchiert haben, läuft das alles aber weit weniger glatt, als versprochen wird. Nicolas Lieven mit Stimmen ziemlich frustrierter Kunden von Immo-Tommy.
Wahrscheinlich könnte das jeder Geschädigte von uns sagen. Wir haben tatsächlich dem ganzen Konzept vertraut.
Matthias Kuhle ist mit seinem Fall vor Gericht gelandet. Matthias Kuhle ist allerdings nicht sein richtiger Name. Er hat uns zwar sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt, möchte aber nicht erkannt werden. Deshalb haben wir das Interview nachgesprochen. Auch er hatte über Immo-Tommy 2 Immobilien gekauft. Wie es hieß, mit einem Rundum-Sorglos-Paket. Ohne Eigenkapital. Und das bei einem Kaufpreis von rund 570.000 Euro. Der erste Schock kam beim Notar, sagt Matthias Kuhle. 90.000 Euro flossen, überraschend, an Immo-Tommy, Tomislav Primorac. Wofür? Unklar.
Ich habe total den Überblick verloren.
Dabei stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Finanzierung. Und so folgte 6 Wochen nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags der nächste Schock, als, wie er sagt, seine Kontaktperson, ein Vertriebsmitarbeiter von Immo-Tommy, bei ihm anrief.
Du, deine Finanzierung funktioniert nicht. Ich muss dir die Kaufnebenkosten jetzt überweisen, dass die Auszahlung erfolgen kann. Ansonsten musst du zuschauen, wo du das Geld herbekommst.
Im Klartext, die Bank hatte die Finanzierung abgelehnt. Zumindest die Kaufnebenkosten sollte Kuhle selbst bezahlen. Knapp 40.000 Euro. Als Lösung, sagt Matthias Kuhle, habe ihm der Vertriebsmitarbeiter vorgeschlagen, ihm das Geld zu überweisen. Allerdings nur zum Schein, sprich so lange, bis die Bank die Finanzierung freigibt. Danach sollte das Geld über Umwege zurückfließen. Matthias Kuhle stimmte zu, auch wenn er wusste, dass hier etwas schiefläuft.
Ab dem Zeitpunkt, als der Vertriebler mich angerufen hat, dass er mir das Geld überweist, da wurde mir bewusst, etwas kann hier gar nicht stimmen.
Mit dem Deal hat sich Matthias Kuhle möglicherweise selbst strafbar gemacht. Dennoch ist er vor Gericht gezogen. Soweit hätte es gar nicht erst kommen dürfen, so Alexander Blaschek vom Verband Haus und Grund. Denn schon bei Aussagen wie der folgenden müssten sämtliche Warnlampen angehen.
Du kannst dir auf jeden Fall eine Immobilie leisten. Diese Aussage ist immer falsch. Sondern man muss sich die Immobilie anschauen, gucken, welchen Wert die hat. Dann muss man mit der Bank sprechen, sich mit der Bank überlegen, kann ich mir das leisten? Und dann kommen die nächsten Schritte, dass man sich das Haus nochmal genauer anguckt, mit dem Gebäudesachverständigen hingeht und dann vielleicht auch mit dem Rechtsanwalt die Verträge durchspricht, um zu checken, ob das auch alles einwandfrei und astrein ist.
Und wenn man dann den Notartermin hat, gilt die sogenannte 2-Wochen-Frist. Heißt, der Kaufvertrag muss dem Verbraucher 2 Wochen vor Unterzeichnung vorliegen. Mal eben mutmaßlich versteckte Provisionen nachträglich einfügen, geht nicht, erklärt der Hamburger Notar Martin Mulert.
Der Verbraucher muss sich ein Bild davon machen können, ob die Immobilie aus seiner Sicht und nach seiner Einschätzung werthaltig ist. Unter anderem dafür dient die 2-Wochen-Frist. Und wenn jetzt im Vertrag plötzlich relevante Zahlungen an Dritte jenseits der Zahlung an den Verkäufer aufgenommen werden, dann drängt sich doch die Frage auf, ob die Immobilie tatsächlich den gesamten Kaufpreis auch wirtschaftlich rechtfertigt.
Eigentlich sollte der Notar dabei auf den korrekten Ablauf achten, so Mulert. Doch die vorliegenden Fälle zeigen, dass man sich darauf nicht verlassen sollte. Auch deshalb und mit Blick auf die inzwischen zahllosen Immobilieninfluencer im Netz rät Alexander Blaschek von Haus und Grund.
Fallt nicht sofort auf jedes verlockende Angebot rein und denkt, ihr könnt den schnellen Euro machen. Das klappt mit Immobilien meistens nicht.
Die Immobilienversprechen des Influencers Immo-Tommy, der Bericht von Nicolas Lieven war das. Für mehr als 14 Milliarden Euro will die Bahn ihre Logistiktochter Schenker verkaufen. Schenker, das sind die mit der großen Lastwagenflotte auf der Straße. Übermorgen am Mittwoch soll der Bahnaufsichtsrat über den Verkauf abstimmen. Käufer ist der dänische Logistikkonzern DSV, aber es gibt offenbar Widerstand im Aufsichtsrat der Bahn. Dieter Nürnberger in Berlin, wer will da nicht mitziehen beim Verkauf?
Birgit Becker, als gesichert darf inzwischen die Ablehnung des Schenker-Verkaufs durch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gelten. Und Martin Burkert, der Vorsitzende der EVG, ist ja gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender dieses Kontrollgremiums der Bahn AG. Somit hat die Ablehnung durch die größte Gewerkschaft im Konzern auch ein politisches Gewicht. Und am Mittwoch wird der Aufsichtsrat, das haben Sie gesagt, der Bahn zum Thema Schenker-Verkauf zusammentreten. Es wird der einzige Tag Tagesordnungspunkt sein. Die bisherige Logistiksparte der Bahn soll ja für mehr als 14 Milliarden Euro an den dänischen Wettbewerbermarkt, das Unternehmen DSV, verkauft werden. Und das Geld soll mehr oder weniger vollständig in den Abbau des Schuldenberges beim bundeseigenen Konzern fließen. Der liegt derzeit bei rund 33 Milliarden Euro. Das wäre ohne Zweifel schon ein dicker Batzen Geld, der sich mit dem Schenker-Verkauf verwirklichen ließe. Das hat der Bahnvorstand so beschlossen und auch das zuständige Bundesverkehrsministerium so begrüßt.
Wie sind denn überhaupt die Mehrheitsverhältnisse im Bahnaufsichtsrat? Kann das noch kippen?
Das Kontrollgremium ist paritätisch besetzt, konkret 20 Mitglieder. 10 davon sind Vertreter der Anteilseigner, wie es heißt, also beispielsweise Staatssekretäre oder auch Mitglieder des Deutschen Bundestages. Und ebenfalls 10 Mitglieder sind Arbeitnehmervertreter. Die dem Verkauf ablehnende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft verbucht sozusagen 9 Mitglieder für sich als größte Arbeitnehmervertretung im Konzern. Ein Mitglied gehört der GDL an, der Lokführergewerkschaft. Hier habe ich am Vormittag nachgefragt, wie sich denn der GDL-Vertreter verhalten wird. Das sei noch nicht entschieden, da sei man noch in der Entscheidungsfindung. Und es darf davon ausgegangen werden, dass derzeit vor allem hinter den Kulissen versucht wird, die Reihen zu schließen. Somit dürfte wohl auch versucht werden, die Staatssekretäre oder Bundestagsabgeordneten dementsprechend noch zu überzeugen. Was natürlich aber auch ein später Zeitpunkt ist, denn der Verkauf war ja schon sehr lange geplant worden. Gut möglich also, dass es am Mittwoch im Aufsichtsrat zu einem Patt kommt. Dann könnte allerdings das Votum des Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Gatzer entscheidend sein. Der hat nämlich per Amt sozusagen ein Doppelstimmrecht und könnte dann so den Verkauf noch ermöglichen.
Der dänische Logistikkonzern DSV, der jetzt der Käufer sein soll, der hat sich ja durchgesetzt gegen den Private Equity Investor CVC Capital Partners. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die vor wenigen Jahren noch den unfreundlichen Titel Heuschrecke gehabt hätte. Und trotzdem, die Gewerkschaften hätten die Heuschrecke lieber. Was sind denn da die wesentlichen Kritikpunkte?
Die wesentlichen Kritikpunkte betreffen natürlich vor allem die Rolle von Schenker. Schenker ist bisher einer der wenigen Gewinnbringer im Bahnkonzern. Somit werde das Tafelsilber verkauft, sagen die Kritiker. Der zweite ist die damit verbundene Kritik am Bahnvorstand. Man hätte strategisch mehr auf eine kluge Zusammenarbeit des Logistikkonzerns Schenker mit der Frachtsparte der Bahn DB Cargo setzen müssen, sagt zum Beispiel die EVG. Und natürlich geht es auch um befürchtete Arbeitsplatzverluste. Beim Käufer befürchtet man, also bei DSV befürchten viele Gewerkschafter dann doch den größeren Stellenabbau, weil dieser eben auch ein direkter Konkurrent am Markt von Schenker bisher war. Synergieeffekte bei der Verschmelzung der beiden Unternehmen könnten so die Befürchtung dann eben mehr Arbeitsplätze kosten. Obwohl DSV selbst von maximal 2000 wegfallenden Stellen spricht und nicht wie der Betriebsrat von Schenker von rund 5000 Arbeitsplätzen.
Dieter Nürnberger war das Gegenwind im Aufsichtsrat der Bahn gegen den Verkauf der Logistik Dr. Schenker. Zur Wirtschaftspresseschau kommentiert werden die Auswirkungen einer möglichen Commerzbank-Übernahme durch die italienische UniCredit.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert, dass Investoren in die Zukunftsaussichten der UniCredit vertrauen. Als gewisser Makel bleibt lediglich die niedrigere Kreditwürdigkeit, ausgedrückt in den Ratings der internationalen Finanzagenturen. Sie notieren unter vielen Konkurrenten, weil Italien wegen seiner Staatsverschuldung als ein höheres Kreditrisiko gilt. Keine Frage, dass Italiens Banken in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Doch daraus wurden Lehren gezogen. UniCredit musste in der Finanzkrise 2008 und der folgenden Staatsschuldenkrise schwer federn lassen. Trotz der Verdreifachung des Börsenwertes seit 2021 ist die Bank noch weit entfernt von früheren Höchstständen. Die Sorgen in Deutschland vor einer Übernahme der Commerzbank sind rational schwer begründbar. Die italienische Regierung beklagte zu Recht, dass Bundeskanzler Scholz feindliche Avancen kritisierte, während Rom die Lufthansa zur Übernahme von ITA Airways geradezu einlädt. Stattdessen könnte man es ja auch begrüßen, dass ein ausländisches Unternehmen Investitionschancen in Deutschland wittert und das ohne deutsche Subventionen. Doch nötig wäre dafür eine wahrhaft europäische Geisteshaltung. Die Wirtschaftswoche geht auf die Sozialabgaben in Deutschland ein, die im kommenden Jahr wahrscheinlich deutlich steigen werden. Diese Entwicklung muss die Regierung stoppen. Und da sind die Beitragssätze noch wichtiger als die Bemessungsgrenzen. Denn hohe Beitragssätze betreffen alle, unabhängig von der Einkommenshöhe. Und schon heute lässt die Akzeptanz mit Blick auf die Sozialsysteme nach, weil sich viele über Gebühr belastet fühlen. Hier wäre also eher eine Entlastung geboten und nicht eine zusätzliche Belastung.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute dann mit Claudia Hennen am Mikrofon. Ein Thema dann, schwierige Regierungsbildung in Thüringen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.